Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Simon Sollereder zum Thema Modifizierung von Nahrung und Getränken in unterschiedliche Koststufen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo. Heute gibt es wieder eine neue Folge aus dem Bereich der Logopädie. Ich bin Cordula Winterholler und freue mich, dass ich heute bei dem Thema, einem Zauberwort der Dysphagie, gelandet bin, nämlich bei EC. Und der Simon, der
Hallo.
In Österreich sitzt. Ich frage jetzt gleich, wo, Simon? Bist du im Kaffeehaus oder siehst du einen Berg, um mal alle Klischees zu bedienen?
Ich sitze in Innsbruck, ich sehe Berge.
Ja, schön. Und mit Schnee?
Noch angezuckert mit Schnee, aber heute auch mit knappen 15 Grad.
Oh, das ist ja fast so wie bei uns. Es ist also Frühling. Ja. Mhm. Ja, Simon, ich habe dich eingeladen mit dem Hintergedanken, dass wir heute wirklich das Thema ITZI mal bearbeiten. Und ja, du hast da eine ganz wichtige Rolle in diesem Bereich und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, heute darüber zu sprechen. Aber erst einmal, wer bist du? Was ist wichtig zu wissen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, warum ITZI mit dir auch verbunden ist?
Ja, liebe Cordula, danke schon mal für die Einladung. Ich freue mich, die Möglichkeit zu haben, heute da zu sein. Mein Hintergrund ist auch natürlich die Logopädie. Ich bin vom Grundberuf Logopäde, habe in Innsbruck die Ausbildung gemacht, aber war an sich immer in Wien tätig und war auch da eigentlich immer im Bereich Neurologie und Geriatrie in unterschiedlichen Bereichen eigentlich unterwegs, über Akut, Reha, aber auch dann im geriatrischen Setting, in einem Pflegekrankenhaus und auch dann in Innsbruck mehr im Freiberuflichen. Und parallel dazu war einfach immer so auch die Weiterbildung ein Thema und ich habe dann Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, nochmal auch an der Universität in Wien zu studieren, bin dann dann auch an die Fachhochschule gekommen und einfach mehr im Bereich Lehre und ein bisschen mehr Projektentwicklung. Und jetzt seit 3 Jahren wieder zurück in Innsbruck bei einem Forschungszentrum im Bereich Schlaganfall. Und da geht es auch darum, ganz stark den Bereich Schluckstörungen, aber auch so den Bereich orale Verarbeitung, Texturen, Lebensmittel mit hineinzunehmen und darf im Rahmen dessen auch an der Uni in Innsbruck zu dem Thema promovieren.
Oh, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja prima.
Danke.
Ja, das ist wow. Das ist echt wow. Ja, ja. Wie ist der Titel deiner Arbeit, dein Arbeitstitel?
Also es geht auch um natürlich orale Verarbeitung und Schluckprozesse. Also es bleibt schon auch da, wenn man immer einfach noch versucht, einen Schritt tiefer zu gehen. Und es geht so um prinzipielle Bewegungskomponenten, also Bewegungsanalysen bei Kauprozessen und inwiefern die Parameter von ja, Schluckbedingungen, also Schluck-Onset vor allem, also der Start des Schlucks und Aspekte von Schluckanfängen da auch beeinflusst.
Oh, das klingt nach einer anderen Podcast-Folge, Simon. Da muss ich mehr drüber wissen. Ich glaube, da wollen viele ganz viel mehr drüber wissen. Aber wir bleiben jetzt, wir haben ja solche Zauberwörter in der Dysphagietherapie, von Fies, ITZI, postdeglutitive Aspiration. Ja, das wimmelt ja immer so von solchen Wörtern. Und heute haben wir den Schwerpunkt ITZI genommen. Und ich gebe gleich an dich weiter, dass du ein bisschen was erzählst. Ich bin total daran interessiert, an der Geschichte. Woher kommt's?
Mhm. Und wohin geht's?
Wohin geht's? Aber erstmal, woher kommt es? Mhm. Und was ist es überhaupt?
Und was ist es überhaupt? Ich glaube auch, eine Begriffsorientierung und eine Standortbestimmung ist immer gut. Also ITZI steht für International Dysphagia Diet Standardization Initiative. Manche sagen auch IDDSI, aber es hat sich ITSI eigentlich sehr gut etabliert und damit weiß auch jeder, was gemeint ist. Es ist ein Versuch und ein Grundgerüst, weltweit eigentlich schluckphysiologisch und damit evidenzbasierte Prüftechniken, aber eben vor allem Bezeichnungen zu finden für die gesamte Bandbreite an Texturen oder Fließgeschwindigkeiten für Flüssigkeiten, für Speisen zu finden, damit wir den Patientinnen, die eben Schwierigkeiten haben bei Essen, Trinken, aber eben natürlich beim Schlucken auch eine Möglichkeit geben können, mehr Sicherheit zu geben, indem wir uns einfach eine gemeinsame Sprache sprechen. Und das soll, egal ob das für uns als Kliniker oder Klinikerinnen, für alle Berufsgruppen, die am Rehabilitationsprozess beteiligt sind, ob das in der Küche ist, ob das in der Diätologie ist, ob das in der Pflege ist oder ob das für Angehörige oder eben ganz wichtig für die Patientinnen selber natürlich ist. Und es soll unabhängig vom kulturellen Hintergrund, von den Zugängen zu Essen und Trinken oder zu den vom Pflegesetting, vom Alter und einfach von der Ätiologie vielleicht oder der Grunderkrankung auch der jeweiligen Ursache für die Schluckstörung oder Schwierigkeiten beim Essen und Trinken auch angewendet werden können.
Wer hat sich da zum ersten Mal drum bemüht? Lässt sich das zurückverfolgen
überhaupt? Ja, das lässt sich auf jeden Fall zurückverfolgen, zumindest das, was ich auch natürlich anekdotisch weiß. Also ganz oft sind ja solche, ja doch, größeren Ideen, ich meine, einerseits brauchen sie lang, aber oft entstehen die ja eben aus der Bekanntschaft von vielen Freunden, Kolleginnen und oft einmal ja auch bei einem Glas Wein oder bei einfach bei einer Konferenz, wo man zusammensitzt, da wo einfach die guten Ideen dann auch sich vernetzen. Und da hat ITSI jetzt sein, ja, inzwischen eben heuer 11-jähriges Jubiläum, also 2023 war so das 10-jährige Jubiläum. Und 2013 waren es eigentlich Kolleginnen aus unterschiedlichen Bereichen. Es war schon die Dr. Julie Chikiro, die in Australien sitzt, und eben auch Kollegen in Kanada mit der Kationa Steele, mit dem Peter Lamm, aber auch eben dann Kollegen aus Europa, aus Südamerika, aus Afrika und aus Asien, also eigentlich von allen Kontinenten, die dann zusammengekommen sind und die einfach auch gerade diesen interdisziplinären Start irgendwie begründen. Und da steckt auch ganz viel in ITSI drinnen, dass, so wie in vielen Bereichen, aber es ist da schon nochmal, finde ich, einfach so ein ganz ein schöner Grundgedanke ist, dass einfach aus unterschiedlichen Perspektiven Ideen und Wissen zusammenkam, um eben wirklich so dieses gemeinsame Grundgerüst einfach aufzubauen, wo vor 10 Jahren das Problem, was wir ja immer kennen und was auch bei uns im deutschsprachigen Raum ja Thema ist, wir haben so viele Begrifflichkeiten für Texturen, ob die jetzt bewusst modifiziert sind oder ob das jetzt um eingedickte Flüssigkeiten geht, aber natürlich auch um alles, was naturdick ist, alle unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten, alle unterschiedlichen Speisemöglichkeiten, dass es da einfach so viel an Bandbreite gibt, wo die Schwierigkeit für Patientinnen entsteht, dass es einfach ein Sicherheitsproblem sein kann in unserer gemeinsamen Kommunikation. Also das ist innerhalb des Hauses, jetzt vielleicht schon mit ein bisschen mehr den Blick auf klinische Institutionen, Krankenhäuser, aber es betrifft natürlich auch den freiberuflichen Bereich genauso. Und da gibt es einfach innerhalb der Häuser oder innerhalb der Teams einfach dann schon Schwierigkeiten und dann natürlich auch zwischen den Häusern. Also wenn Patienten vom Akuthaus in die Rehabilitation und dann in die weiterführenden Bereiche kommen, dass hier einfach alle eine eigene Sprache sprechen, und das schafft Verwirrung, das schafft aber vor allem auch mehr Kosten und das schafft auch einfach Gefährdung für Patientinnen.
Du hast jetzt so von der Makroebene gleich noch die Mikroebene auch mitgenommen. Makroebene meine ich genau das, was du am Anfang ja auch gesagt hast, dass das Ganze international und kulturell eigentlich unabhängig ist, dadurch, dass so viele Kulturen auch zusammengearbeitet haben. Das ist etwas, was mich sehr beeindruckt, ne? Dass das Käsebrot, was vielleicht hier, oder der Schweinebraten, der hier in Deutschland vielleicht in der Klinik eine Wichtigkeit hat, in Afrika überhaupt keine Wichtigkeit hat. Aber trotzdem, forschungsmäßig wollen wir uns miteinander auch committen. Und das ist ja da auch ganz, ganz wichtig ist, eine gemeinsame Sprache zu sprechen.
Genau, und da würde ich vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, aber Itzi hat wirklich auch damals, glaube ich, vor 10 Jahren in Entstehung oder 11 Jahren nicht vorhergesehen, dass es so groß wird. Also natürlich mit der prinzipiellen Idee, wirklich ein weltumspannendes Netzwerk zu schaffen und eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Aber wie groß es inzwischen geworden ist, glaube ich, übersteigt auch die Ideengeber damals. Also wir haben jetzt inzwischen weltweit über 45 Länder, die sich mit Itzi auseinandersetzen. Das kann jetzt einfach ein motiviertes Team von Logopädinnen, Logopäden, Diätologen und vielleicht Personen aus der Küche sein, bis hin zu eben, dass wirklich das gesamte Gesundheitssystem schon auf Itzi umgestellt ist. Also sehr unterschiedliche Dynamiken, aber auf sehr, sehr viele Länder, also europaweit auch, wo wir inzwischen bei über 15 Ländern stehen. Also das Letzte, was ich jetzt weiß, war Spanien, was eine Referenzgruppe gebildet hat. Das heißt nicht, dass Spanien komplett schon auch umgestellt hat, aber wir sind unterwegs und wir haben uns zuletzt jetzt auch wirklich europaweit vernetzt.
Erzähl mir doch mal das Geheimnis. Wie schaut es in Deutschland aus?
Deutschland ist, wir haben, glaube ich, schon derzeit einen starken, auch von unserem Team, also wir versuchen ja, quasi für den deutschsprachigen Raum mal gemeinsam zu vernetzen. Also wir haben als Referenzgruppe Deutschland, Österreich, Schweiz sozusagen als ICI-Dach hier mal für den deutschsprachigen Raum, einfach weil es natürlich auch aufgrund jetzt der sprachlichen Gemeinsamkeiten schon mal vielleicht einen Nenner gibt, der Sinn macht, auch sich auszutauschen. Und gleichzeitig braucht es natürlich aber auch regionale oder eben nationale Gegebenheiten. Und Deutschland war letztes Jahr auch wieder ein bisschen ein Neustart mit einer eigenen Referenzgruppe. Und es tut sich sehr viel an der Basis. Es gibt viele Häuser, die sich bei uns melden, die Interesse haben. Und da möchte ich auch heute, glaube ich, nochmal auch einen Appell und vielleicht hoffentlich Motivation und Bewusstsein schaffen, da noch weitere Schritte zu gehen. Also es tut sich einiges und es ist aber sicher noch ein Weg zu gehen.
Gibt es ein Best-Practice-Land, also wo man sagt, Mensch, da kann man mal hinschauen?
Ich glaube, man müsste wahrscheinlich definieren, von was für einer Perspektive man drauf schaut. Es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also wir schauen schon natürlich jetzt regional mal auf Großbritannien, weil das natürlich jetzt so als ein europäisches Land in einfach näher an uns dran ist, auch wenn es andererseits vom Gesundheitssystem natürlich sehr unterschiedlich ist. Also ich glaube, das ist natürlich dann auch immer die Frage von der Implementierungsstrategie. Wie ist das Gesundheitssystem aufgebaut? Haben wir ein sehr föderalistisches System oder ist es einfach sehr national oder sehr zentralistisch organisiert? Da ist natürlich in England mit dem National Health Trust, dem NHS, schon ein ganz anderes System, wie das bei uns vielleicht jetzt in Österreich oder in Deutschland ist. Andererseits gibt es Länder, wo wirklich schon top-down, also von den Gesundheitsinstitutionen und von den politischen Gesundheitsplayern hier ITSI einfach auch primär implementiert und damit auch wirklich auf das ganze Land ausgerollt worden ist. Da sind kleinere Länder natürlich interessanter, da würde ich jetzt mal Malta nennen. Zuletzt Israel, was natürlich jetzt einfach derzeit auch natürlich noch mit anderen Herausforderungen zu kämpfen hat, aber da war, auch da gibt es Kolleginnen, mit denen wir sehr stark in Kontakt sind. Und dahingehend ist es spannend, einfach von den unterschiedlichen Perspektiven auf die Länder zu schauen. Ne? Also gleichzeitig auch große Länder wie Australien oder Kanada, die auch umgestellt haben. Das ist auch einfach sehr spannend zu beobachten, wie sich das jetzt wirklich entwickelt, weil wir natürlich auch merken, die Motivation und das Interesse ist hoch, aber wir möchten ja auch gleichzeitig zeigen, dass es wirkt oder dass das auch berechtigt ist, auch diesen Wechsel auch zu wagen.
Das heißt, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, ist es einmal, was du jetzt geendet hast, das ist das Thema der Forschung, dass wir auch zeigen können, dass das etwas ganz, ganz Wertvolles für Patientinnen ist. Und das andere Thema ist natürlich gesundheitspolitisch und wie die Gesundheitssysteme aufgebaut sind. Und dann gibt's aus meiner Sicht noch einen dritten Punkt. Vielleicht habe ich ihn bei dir jetzt überhört. Das ist die Bildung. Also wie das Thema in die einzelnen Playergruppen dann auch implementiert ist. Also wie ist es bei euch in Österreich in Das Studium, ihr seid ja ein grundständiges Studium, dort sehr klar an der Fachhochschule. Ist das eindeutig implementiert?
Aus der Erfahrung sage ich jetzt ja. Also es ist auf jeden Fall implementiert in den Inhalten der Kolleginnen, die im Dysphagie-Bereich auch tätig sind und unterrichten. Es ist natürlich nicht auf curricularer Ebene jetzt noch einmal festgeschrieben. Ich glaube, sich so ganz detaillierte oder so spezifische Konzepte werden ja einfach auf der Ebene vom Curriculum weniger vielleicht wirklich explizit genannt, sondern da werden halt dann wie in Guidelines vielleicht einfach, dass es auf evidenzbasierter Ebene einfach diese Argumente auch diskutiert werden müssen. Aber ich weiß, es ist nicht nur im logopädischen Bereich bei uns, sondern es ist im diätologischen Curricula in den unterschiedlichen Lehrveranstaltungen in Österreich Thema. Es ist in der Pflege Thema. Also ich unterrichte auch immer wieder an Fachhochschulen dann als Gastvortrag in der Pflege, wo das einfach, wo wir das einbauen. Und es ist inzwischen auch, dass es bei den Zusatzkursen von den küchentechnischen Personalien, also wenn es um Köche, Köchinnen geht, die bei uns über Weiterbildung eine diätetische Schulung machen und die Ausbildung zum diätetisch geschulten Koch bzw. Köchin machen, dass dort auch eben ITSI schon drinnen ist. Also da arbeiten wir ein bisschen schon, das auch in die Ausbildung zu bringen. Und das ist natürlich, da sind wir ein bisschen kleiner, das ist besser möglich. In Deutschland weiß ich es von den Ausbildungsstätten noch weniger, aber ich merke auch ganz viel, dass die Fortbildungsinstitute einfach Interesse haben. Also da sind einfach Anfragen da und das freut uns natürlich auch. Und da laden wir einfach immer auch die Kolleginnen ein, in Deutschland sich einfach zu vernetzen und das einfach auch mehr zu verbreiten und Bewusstsein schaffen.
Da hast du schon deinen ersten Call to Act. Du kriegst aber zum Schluss nochmal einen größeren Raum dafür. Eigentlich wäre dann ja auch sehr schön, wenn wir genau diese Fortbildung auch multidisziplinär gestalten, wenn die Küche mit dabei ist. Ich weiß noch aus meiner Klinikzeit, das war immer hübsch, wenn wir das angefordert haben. Aber die Realität spielt sich in der Küche ab. Und wenn da kein gemeinsames Mindset und auch keine gemeinsame Sprache herrscht, dann kommt ganz schnell das große Thema des Geldes. Das heißt, nein, für so etwas, für so einen Schnickschnack haben wir kein Geld. Hörst du sowas auch?
Höre ich leider auch. Eben, es ist etwas, was wir, glaube ich, als Berufsgruppe, wo wir einfach ständig am Argumentieren oder und am Verhandeln sind. Und ich glaube, da können wir uns einfach eben im besten Fall gut unterstützen und auch uns einfach mit viel Grundlagen einfach auch nur durchsetzen. Ich glaube, es ist einfach in den jeweiligen kollegialen Führungen oder wenn es einfach um die Geschäftsführung geht in Häusern, dann muss einfach argumentiert werden, was kostet es und was bringt es. Also das ist, glaube ich, einfach eine Sprache, die müssen wir in dem Fall ein bisschen mitsprechen. Es ist nicht die einzige, es soll nicht die einzige sein, es ist eine Seite einer Medaille, aber ich glaube, es gibt uns einfach in dem Fall in dieser Argumentation einfach mehr Handwerkszeug. Da zum Beispiel versuchen wir jetzt einfach auch den Projektplan und einfach auch eben Häuser einen Projektplan zur Hand zu geben, damit sie diese Implementierung auch der Geschäftsführung gegenüber argumentieren können. Also ein Paket, wo eben gerade so ein bisschen das Thema Projektmanagement hereinkommt, weil das ist etwas, was wir natürlich aus der Motivation heraus jetzt, wo wir im klinischen Setting sind und arbeiten, ja einfach auch nicht unsere Aufgabe ist primär. Also das sehe ich auch, dass das Schnittstellen sind, wo man nicht allein kämpfen muss, sondern ein Team, ein interdisziplinäres Team, wie du sagst, hilft einfach. Und die Küche ist einfach ganz wichtig, aber auch das Qualitätsmanagement da ans Boot zu holen, um zu argumentieren, das ist das, was wir an Ressourcen brauchen für 1,5 Jahre, aber danach schaut der Outcome so und so aus. Also ich glaube, da dieses eben in Arbeitspaketen denken, in Meilensteinen denken. Und ich glaube, uns ist ein zielorientiertes Vorgehen, das ist uns in der Therapie bekannt. Und wir müssen es vielleicht noch ein bisschen dann übertragen, einfach auf das, dass wir da vielleicht institutionsweise dann auch uns mit den Kollegen austauschen können. Und vielleicht darf ich noch ergänzen, ja, weil du das Interdisziplinäre, also ich habe es ja auch vielleicht eben zurück zu den Anfängen, den Kreis wieder. Mein Weg zu ITZI war ja auch, dass ich in Bad Heilbronn die Fortbildung gemacht habe. Also ich bin ja aus eben in einem im deutschsprachigen Raum in Deutschland in der Fortbildung über die Barbara Lüpp auch gekommen und den Sönke Standschuss, und der war und ist auch einfach eine ganz große einfach Kompetenz, wenn es einfach um den Bereich Diätetik geht und um den Bereich ITZI geht. Also der erste Pilot, vielleicht ist das ja auch nicht vielleicht ist es unbekannt, aber der erste Pilot der Implementierung, der publiziert ist, der war ja in Deutschland. Also Deutschland hatte ja auch eine ganz große Wirkung, weil da in Kempen, da wurde ja auch quasi ITZI auch wirklich mal beschrieben und implementiert, und das ist auch publiziert.
Ja, schön, dass du darauf hinweist. Ich muss gerade an meine Geschichte denken. Vor über 20 Jahren gab es die Schlucktage in Langsteinbach, Karlsbad Langsteinbach. Und da war Hackeby, und sie hat damals schon sehr viel zum Thema Textur gemacht und hat uns manchmal ein bisschen desillusioniert auch mit dem, was sie gezeigt hat. Und sie schloss ganz oft so seufzend und hat gesagt, aber es wird nichts bringen, wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen und nicht die Vorstellung von Konsistenz, von Textur, wenn wir hier nicht alle gemeinsam mal drauf schauen und hier gemeinsame Sprache entwickeln.
Ja. Genau, genau. Also ich glaube, da eben, es gibt ganz viele, ja, ganz viele Verknüpfungen einfach über die letzten, ja, 20, 30 Jahre einfach der Dysphagiologie, wo einfach jetzt sich so viel entwickelt hat, und das hat, glaube ich, Auswirkungen einerseits einmal primär eben für uns als Klinikerinnen und für die Patienten, einfach auch möglichst offen zu sein, möglichst essen und trinken als Genuss und als Lebensqualität und wenig, so wenig wie möglich restriktiv zu sein, bei gleichzeitig hoher Sicherheit. Also und da, glaube ich, kann ITZI und zeigt ITZI einfach noch auch ganz viele sekundäre und tertiäre Auswirkungen, die wir einfach vorab noch gar nicht so im Kopf hatten eigentlich.
Aus deiner Sicht, ich meine, das ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, wenn du diese ganze Geschichte aufzeigst, die ganzen Möglichkeiten, aber gelingt es dir trotzdem, gibt es Kritikpunkte, gibt es offene Stellen, wo du sagst, da müssen wir einfach nochmal genauer schauen, oder da sind wir noch nicht gut aufgestellt, hier gibt es noch eine Menge zu tun?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, es ist eine Reise. Die primäre Motivation war ja damals, einerseits, wir haben keine gemeinsame Sprache, aber es gab ja natürlich auch bestimmte Diätstandards, wie jetzt zum Beispiel in den USA die National Dysphagia Diet. Das ist das, was wir auch kennen als Begriffe wie Nektarartig, Honigartig, Sirupartig. Also das sind ja Begriffe, die auch bei uns im klinischen, aber auch im industriellen Bereich, im unternehmerischen verwendet worden sind. Also es gab Standards, und da war ja aber auch so ein bisschen der Kritikpunkt, dass eben diese lebensmittelphysikalischen Grundlagen, mit denen diese Fließgeschwindigkeiten jetzt gerade bei Flüssigkeiten beschrieben worden sind, einfach nicht das abbilden, was bei uns im Mund passiert. Ja, das ist, glaube ich, so ein Hinweis auf vielleicht eine andere Folge, dass wir da noch genauer hinschauen. Und da natürlich gab es jetzt eine große Motivation, einerseits aus der, sage ich mal, physikalischen Sicht, aus der schluckphysiologischen Sicht, und das andere ist aus eben der Patientinnen, aus der institutionellen Sicht. Und wir haben jetzt mit ITZI mal einen ersten gemeinsamen Nenner, der uns, glaube ich, ganz, ganz viel verändert hat, in dem, wie wir diskutieren, in dem wir auch, wie wir über den Einfluss von Texturen auf die Schluckphysiologie diskutieren, eben durch diese Prüftechniken, die wir jetzt haben. Aber diese Prüftechniken sind natürlich auch noch mit Grenzen und auch dann in der verbalen Beschreibung mit Fragezeichen belegt. Also es gibt derzeit einfach ganz viel Diskussion über Klebrigkeit. Klebrigkeit ist ein wichtiger Faktor, inwiefern Dinge für Patienten, die vielleicht eine reduzierte Zungenkontrolle haben, die Schwierigkeiten haben in der Manipulation, aber die auch vielleicht dann bei Konstriktion, bei den Bewegungen im Rachen natürlich auch Schwierigkeit haben, inwiefern das auch dazu beiträgt, dass Speisen und Flüssigkeiten sicher oder unsicherer sind, und wie lang das dauert und wie viel vielleicht Ausdauer das kostet. Und wir natürlich jetzt aber einen Test bei ITSI haben, der uns ein bisschen ermöglicht, Klebrigkeit zu beurteilen, der aber vielleicht noch weiter ausbaubar ist. Also auch da ist mit diesem bekannten Löffel-Kipp-Test schon ein nächster Schritt gegangen worden, der aber auf jeden Fall noch weiter definiert werden muss und ausgebaut werden muss. Also es gibt einerseits diese Fragen der Testmöglichkeiten, das heißt, die Prüfmöglichkeiten brauchen einfach noch mehr Fundament und auch noch mehr interdisziplinärer Austausch eben aus der Lebensmittelphysik und aus der klinischen Seite.
Mir fällt jetzt auch gerade noch mal ein, weil du gerade klebrig sagst, und bei klebrig fällt mir sofort Reis ein.
Ja.
Ja. Aber du hast wahrscheinlich bei klebrig auch an was anderes gedacht, könnte ich mir jetzt vorstellen.
An Kartoffelpüree?
Ja, siehst du, und schon, ne? Ich denke an Reis, du an Kartoffelpüree. Und jetzt haben wir unsere Patienten und Patientinnen, die unterschiedliche Beschaffenheit des Speichels haben.
Genau, also ich glaube, genau, da kommen wir jetzt dann eh schon so ein bisschen natürlich weg von ITSI, sondern gehen immer mehr eigentlich in die Sensorik, also den Bereich, der heißt, wie nehme ich Essen und Trinken wahr, und dann das andere so ein bisschen die Lebensmittelphysik, wie kann man sie technisch beschreiben, eben Klebrigkeit, Fließgeschwindigkeit. Aber da wir wissen, dass, oder wir glauben, wir wissen es noch nicht, aber dass es natürlich einen Einfluss darauf gibt, inwiefern, jetzt gerade wenn wir bei Speisen reden, wie kohäsiv Speisen sind, das heißt, wie der innere Zusammenhalt eines Bolus ist, der natürlich im besten Fall hoch ist, damit wir möglichst wenig Ausdünnung haben, aber gleichzeitig die Oberflächenbeschaffenheit, also die Adhäsion, das heißt, die, inwiefern sie mit anderen Oberflächen interagiert, möglichst gering sein soll, damit es eben nicht klebrig ist. Und da ist natürlich der Speichel oder auch einfach der orale Biofilm, das heißt, so wie unser Mund geschmiert ist, natürlich ein ganz relevanter Aspekt, der dann wieder zu den Fragestellungen so von der Tribologie führt, weil sich die Tribologie damit auseinandersetzt, einfach wie Oberflächen miteinander agieren. Und das ist, finde ich, für uns einfach noch eine Welt, die ganz offen ist, die aber, glaube ich, noch zu wenig im Bereich einfach jetzt von der Dysphagie war, weil die schon eigentlich immer da war. Also es ist nicht so, dass das neu ist, aber es gibt mehr Austausch vielleicht auch, weil Kliniker jetzt mehr hinüberschauen. Und ich glaube, ITSI hat da einfach eine Tür geöffnet. Also für mich hat es eine irrsinnige Tür geöffnet.
Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Und ich habe noch eine ketzerische Frage. Wie schaut es aus, wenn ich aus der Klinik rausgehe? Also ich denke jetzt an die Kollegen und Kolleginnen, die dann im Hausbesuch sind, und plötzlich ist alles anders.
Genau, also das ist in den Institutionen ist man immer irgendwie eingebettet in ein Team, und in der freien Praxis einfach oft Einzelplayer. Ich glaube, das eine ist ja ganz viel der Bereich auch Diagnostik, oder so ein bisschen, der uns da vielleicht aufkommt. Der andere ist der Bereich Therapie, und das andere ist natürlich das, was Patientenedukation, Schulung oder eben Angehörigenarbeit auch ist. Ich habe zwar selber die praktische Erfahrung nicht im Hausbesuch mit ITSI ganz stark. Ich bin da schon auch natürlich viel aus dem institutionellen Kontext. Was ich aber schon höre, ist, dass es in der Kommunikation mit den Angehörigen Möglichkeiten gibt, wo die Kollegen berichten, es ist jetzt einfach erstens mit mehrsprachigen Patienten oft einfacher, weil es gibt einfach die Übersetzungen in ganz, ganz, ganz viele Sprachen, die auch frei zur Verfügung sind. Das heißt, da ist dahingehend einfach ein bisschen der Austausch leichter. Und es ist einfach auch durch die Nachvollziehbarkeit auch ein bisschen leichter. Also es gibt den Patientinnen und den Angehörigen zu Hause einfach mehr Verbindlichkeit und mehr auch Anhaltspunkte, was sie essen können und was sie vielleicht als Empfehlung nicht essen können. Oder auch, was sie denn ändern müssen. Also welche Parameter müssen sie denn aus unserer Sicht vielleicht ändern? Eben, geht es um die Partikelgröße oder geht es um die Klebrigkeit? Und das sind, finde ich, ganz andere Diskussionsebenen, die wir jetzt haben, als wir sie vor 10 Jahren hatten.
Ja, mein Traum ist ja, dass man zum Beispiel in einen Drogeriemarkt gehen kann, und es gibt so ein Regal mit Zubehör und mit den unterschiedlichen ITSI-Stufen und auch, was ich dafür an Gerätschaften brauche. damit man, also dass das wirklich so niederschwellig ist, weil das Thema Schluckstörung ein viel größeres ist, als man das wahrhaben möchte. Und das wird noch viel größer werden. Und auch, dass ich in einen großen Supermarkt gehen kann, ich hätte jetzt fast einen Namen gesagt, und dass dann ganz klar ist, dass da drauf geschrieben ist, entspricht ITZI so und so. Das ist so, meine Vision.
Ja, es ist auch meine Vision. Also es, glaube ich, wäre ganz toll. Wir wissen inzwischen, es gibt so viele Etikettierungen oder Labels, wo es um Nährstoffe geht. Also das ist natürlich genauso relevant. Wir haben, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch diesen Nutri-Score gibt, also A bis, glaube ich, E oder F. Und eben Produktetikettierung und Labeling ist für den Bereich der Inhaltsstoffe eigentlich komplett angekommen, wenn es um Sicherheit geht. Da geht es vielleicht auch viel um Lebensmittelsicherheit, aber ich denke mal, das Thema Schlucksicherheit in dem Fall ist einfach noch zu wenig bekannt und da kommen die Texturen hinein. Ja. Und da könnte natürlich ITZI auch eine Lösung bieten, um das gar nicht nur rein auf Dysphagie-Patienten, sondern einfach auch den großen Bereich von Patienten oder von Personen, die einfach Vorlieben oder Präferenzen oder Schwierigkeiten haben. Also die Gruppe ja, wo Texturen einen Einfluss hat auf die orale Verarbeitung, reduziert sich jetzt nicht nur auf Schlaganfallpatienten, sondern wir reden da ja eben von allen Altersspannen. Also der gesamte geriatrische Bereich genauso. Also da ist viel Spielraum nach oben.
Ja, und du könntest das genauso in Restaurants auf den Speisekarten verzeichnen. Ihr habt doch in Österreich, in Wien, das Café. Wie heißt es? Das ist in der Nähe vom
Landmann.
Landmann, genau. Die haben doch eine Dysphagietorte, oder?
Ja, genau. Die haben eine Dysphagietorte auch entwickelt. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel auch in dem Bereich, wo eben Handwerkszeug, also wirkliche Tradition, aber gleichzeitig auch eben mit Patientenorientierung, aber auch eben sensorischer Genuss einfach im Vordergrund steht. Und natürlich ist da der Kuchen einfach ein schönes Symbol. Und ich glaube, das ist ein Beispiel. Es gibt aber auch mehr, wo einfach, das ist jetzt vielleicht ein Beispiel für eine ITZI-Stufe 4, aber es gibt auch eben für 5. Und gerade die Speisen sind einfach sehr spannend, wenn man da die Leiter nach oben klettert, dass es da auch immer mehr Produkte und Convenience-Produkte gibt. In Asien gibt es auch Lokale, wo es wirklich, wo Dysphagiekost oder texturmodifizierte Kost noch viel mehr im Einsatz ist. Und ich glaube, das ist, da rückt die Welt einfach auch in dem Fall näher zusammen. Und der Austausch zwischen gerade eben asiatischen, südamerikanischen, afrikanischen, ozeanischen Vorlieben ist einfach spannend. Also da gibt es auch innerhalb ITZI eben Porridge und das Reisprojekt, das ist klar, im chinesischen oder eben einfach im asiatischen Bereich ist Reis irrsinnig wichtig. Du hast zuerst von Südamerika erzählt, da gibt es einfach 183 Kartoffelsorten.
Mhm. Ja, und manche rutschen besser.
Und manche werden besser rutschen.
Ja. Simon, wir haben jetzt einen Riesenritt durch ein noch riesigeres Thema gemacht und es riecht wirklich nach noch mindestens 2-3 weiteren Folgen. Mit welchem Appell, mit welcher, ich frage einfach, was ist dir wichtig? Was soll am Ende dieses Podcasts für dich stehen? Ja.
Genau, ich freue mich, wenn der Begriff einfach Bewusstsein schafft, eben für Patientinnen mit Schluckstörungen und mit Schwierigkeiten beim Essen und Trinken und wenn ITZI dafür stehen kann, dass wir hier genauer hinschauen und dass wir einfach da eine gemeinsame Sprache sprechen, wo darunter einfach auch diese gemeinsamen Prüftechniken liegen. Und dieses Interdisziplinäre, in dem die Küche, die Logopädie, die Pflege, die Ärzteschaft, die Angehörigen einfach alle gemeinsam zusammenrücken, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und ich freue mich, wenn da einfach auch diese unterschiedlichen Player, egal ob es aus unternehmerischer, ob es aus klinischer, ob es aus Angehörigensicht ist, einfach sich noch mehr austauschen, um einfach das Angebot und die Lebensqualität für Patientinnen mit Schwierigkeiten einfach auch noch weiter einfach ins Bewusstsein rücken. Und da einfach auch der Appell an Häuser in allen Ländern, egal ob Deutschland, Österreich oder Schweiz, einfach sich zu trauen und einfach auch aufzuspringen, weil wir merken einfach, es ist unterwegs und der Zug wird weiterfahren.
Vielen Dank. Und wenn du da draußen Interesse hast an diesem Thema, ich packe alle Informationen in die Shownotes und Simon gibt auch Fortbildungen. Das ist noch ganz wichtig. Simon, herzlichen Dank für diesen schönen Nachmittag, für diesen Austausch. Und jetzt essen wir Kuchen, oder?
Unbedingt. Ich freue mich.
Ja, vielen Dank.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.